Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer Wertschätzung zu einem Spiel, das nun schon sehr lange Zeit in der Mache war, nun ganz frisch erschienen ist und ich war neugierig. Ich war wirklich, wirklich neugierig. Wie wird es wohl sein, dieses Harold Halibut mit dem seltsamen Namen? Das habe ich herausgefunden für euch und ich werde erzählen, was ich so entdeckt und beobachtet habe, dem lieben Sebastian Stange. Hallo.
Hallo Dom, hallo liebe Freunde draußen an den Geräten.
Alles klar. Ein Timing, ein komödisches, was ich mir in den letzten, weiß ich nicht wie viele Stunden mit diesem Spiel manchmal häufiger gewünscht hätte.
Ach ja, ich habe ja auch mitbekommen, dass Harold Halibut bei Slow Bros in Köln in Entwicklung ist, im kleinen Indie-Studio auch schon sehr lang. Ich glaube über 10 Jahre.
Ja, 12 Jahre. Irre. Also wirklich vor 12 Jahren, man muss sich das mal vorstellen, saßen Leute, Freunde in einem WG-Küchlein an einem Tisch und sprachen miteinander und stellten fest, oh, wir teilen uns offenbar die Begeisterung für Handwerk und Basteleien. Und aus dieser Entdeckung heraus entstand die Idee zu sagen, komm, wir machen einfach ein Spiel, nämlich Harold Halibut, das genau auf diese Stärke einzahlt, die wir da haben, indem wir einfach alles basteln, was in diesem Spiel zu sehen ist. Das muss ich damals, glaube ich, wie eine richtig gute Idee angehört haben. Und dann, denke ich, wenn dann die Entwicklung losgegangen ist, hat man sich mehr als einmal gedacht, Leute, ey, was haben wir uns da aufgehalten? So viel Arbeit.
Ja, ist krass. Ich stell dir mal vor, was für eine unschuldige Welt das damals war. Ne? Damals war die PS3 noch irgendwie gerade so am Altern und die PS4 noch nicht mal angekündigt. Ne? Coronavirus und die großen Krisen dieser Welt. Es war alles noch so unschuldig und so naiv. Oh.
Ich habe auch wirklich versucht, auch hier für The Pot irgendwie das Team aus Köln, die Slow Bros, wie gesagt, zu gewinnen für einen kleinen Podcast. Die haben mir aber dann sehr schnell schon signalisiert, nee, also kein Interesse an dem Gespräch. Ich glaube, da überwiegt auch sehr da fällt viel, glaube ich, gerade von dem Team ab, dass das Spiel jetzt endlich erschienen ist. Wie gesagt, 12 Jahre mindestens schon im Kopf herumgetragen und jetzt ist es endlich erschienen.
Ja, jetzt sind plötzlich Kinder groß geworden, die sie hatten, ne?
Ja.
Die aber ihre Eltern siezen, weil sie nicht kennen und solche Geschichten.
Ja.
Auf jeden Fall.
Vor 12 Jahren, da war ich, das muss man sich mal, ne, um das noch einmal zu veranschaulichen. Diese lange Zeit vor 12 Jahren, Sebastian, da war ich Archäologiestudent, Anfang 20 und wollte noch in die Wissenschaft gehen. Und das ist also, nochmal, nur um das zu veranschaulichen, diese Idee, die hat lange dieses Team begleitet. Und jetzt, wie gesagt, das Ausatmen, das Kollektive bei diesem kleinen Team, das muss ja so laut gewesen sein, als es jetzt endlich erschienen ist. Mein Gott.
Ja, die haben es geschafft. Ich wollte es gar nicht erst spielen und da bin ich ein bisschen arschig denen gegenüber, ne? Die stecken 14 Jahre in dieses Spiel. Es kommt aus Deutschland. Ich sollte hier eigentlich ein bisschen Lokalpatriotismus haben, aber ich deute einfach auf die Konkurrenz und sage, Trüberbrook hat's mir versaut. Das war ein Adventure, da habe ich mit Jochen drüber gelästert. Auch so in so einem Stop-Motion-Style, so ähnlich wie Harold Halibut, obwohl die sich durchaus unterscheiden. Und das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und da hatte ich jetzt auch so die Angst, dass es hier auch so wäre. Und da der Dom, ne, irgendwie so ein bisschen Interesse und Neugier offenbarte, haben wir und ich uns gesagt, bitte Dom, sei unser Kanarienvogel. Und bist du jetzt eigentlich leblos am Käfigboden?
Ich habe Trüberbrook nie gespielt. Ich kenne das Spiel natürlich und sehe auch gewisse Ähnlichkeiten, wenn man draufschaut. Aber deswegen bin ich da vielleicht auch noch mit so einer hoffnungsvollen Naivität rangegangen. Und ich muss sagen, also die Zeit, die ich jetzt mit Harold Halibut hatte, die war auch durchaus begleitet von Momenten, in denen ich da ganz wohlig ausatmend vor meinem PC saß. Ich werde dann auch noch erzählen, was das für Momente waren. Aber, und das ist was, also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie komisch drauf bin, weil ich habe das als Kritikpunkt in den offiziellen, sage ich mal, in den großen Kritiken anderer Redaktionen so gar nicht wiedergefunden, eher bei den Steam-Reviews hier und da mal. Ich habe irgendwie so ein ganz grundlegendes Problem mit dem Spiel, das sich dreht um die Hauptfigur. Da werde ich dann noch ein bisschen drüber erzählen, aber es ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, und ich, wie gesagt, ich würde so gerne mit dem Entwicklerteam mal sprechen, ob die da selber irgendwie auch so eine Ahnung entwickelt haben. Ich habe das Gefühl, diese Figur, die stand sehr früh fest, wie sie so drauf sein soll. Und irgendwann kann ich mir vorstellen, hat man mal gemerkt, oh, wir haben uns hier womöglich eine kleine Sackgasse gebaut, in die wir reingelaufen sind. Wir können es jetzt aber nicht mehr ändern. Und das ist so meine Theorie und das ist der Grund, warum ich aus dem Spiel rausgehe mit einem, oh, das war schwierig.
Okay, dann schwierig. Erzähl uns doch mal, wer diese Figur, der titelgebende Harold Halibut ist und in welchen Abenteuern sich diese Figur wiederfindet.
Ja, also es ist erstmal eigentlich ganz klassisch. Wir spielen in einer Zukunft, in der schon einige Dinge in der Vergangenheit passiert sind. Sehr gut, diesen Satz möchte ich gerne ausdrucken und auf mein Klingelschild drücken lassen. Also, was ich meine ist folgendes, das Spiel spielt in der Zukunft, aber ganz große Rolle nehmen die Ereignisse der Vergangenheit ein. Und zwar muss man sich vorstellen, irgendwo in der näheren Zukunft zu unserer Zeit, also sagen wir mal so um 2100 herum, merkt die Erde, Planet Erde, ach du liebe Zeit, ne, Klimakatastrophe, es wird alles ganz furchtbar, ein Atomkrieg steht auch vor der Tür. Wir schicken mal lieber ein paar von uns Menschen auf so eine Art Eiche durch den Weltraum und hoffen, dass die einen neuen Planeten finden, wo sie eine Kolonie gründen können, ne? Damit die Zivilisation, die Menschheit eine Zukunft hat, falls es die Erde verkackt. Also erstmal ein ganz klassisches Motiv. Diese Eiche macht sich auf den Weg, das spielt sich alles noch in der Vergangenheit dieses Spiels ab. Und dann nach vielen Generationen, ich glaube 250 Jahre oder was sind die unterwegs, kommen sie tatsächlich bei einem Planeten an, stellen dann aber fest, ach du liebe Zeit, hier ist ja alles voller giftiger Gase, statt dass es Erde 2.0 ist. Und deswegen, liebe Leute auf der Eiche, müssen wir unsere Stadt, in der dann auch Harold Halibut geboren wird, unter Wasser errichten. Das heißt, wir spielen komplett in einer Art Unterwasserstadt, die aufgebaut wurde, jetzt schon vor einigen Generationen. Und in dieser Welt übernehmen wir eben die Rolle von Harold Halibut. Und Harold Halibut ist, wenn man erstmal seinen Beruf nennt, eine Art, ich sag mal, Laborgehilfe von einer sehr ambitionierten, auch schon etwas älteren Professorin. Diese Professorin, die will unbedingt einen Weg finden, dass diese Stadt über Wasser gebaut werden kann. Sie will die Lebensqualität von allen verbessern, also eine Idealistin, sehr ambitioniert. Und Harold Halibut ist all das nicht. Also er ist wirklich der Laborgehilfe von ihr. Er bewegt sich so ein bisschen durch den Alltag wie so eine Art fast schon Haussklave. Sein Äußeres spiegelt das auch so ein bisschen wider. Er macht so den Eindruck von so einem depressiv, gelangweilt, hoffnungslosen Bürokraten oder jemanden, der beim Amt oder so arbeitet, und das ist seine Figur und sein Job. Sein Job ist also im Grunde der Frau, Professorin, bei allem helfen, was sie ihm so aufträgt, und das spielt sich dann so aus, dass wir im Grunde Botengänge machen. Viele, viele, viele Botengänge. Okay. Das ist das Leben von Harold Halibut.
Okay. Das ist ja schon mal relativ viel drin, was du gerade erzählt hast.
Ja.
Jetzt zur Figur, die wirkte auf mich so in den Trailern und was ich vom Spiel gesehen habe, auch so ein bisschen wie so ein tragischer Held, der erinnerte mich an Woody Allen. Ich weiß nicht, die Filme sind ja vielleicht jetzt, da bist du zu jung dafür. Aber so ein klassischer Pechvogel, der ist auch relativ.
Ein Skandal um Woody
Echt, gab's das gar nicht sowas?
Echt? Ja, ja. Nein, das ist okay.
Es gibt so viele Skandale, oh Gott. Das werde ich gleich nachher recherchieren. Er ist auch so gestaltet, ne? Der ist relativ monochrom. Der sieht auch so, die Gesichtszüge sind doch relativ traurig, die großen, schwermütigen Augen und so weiter. Ja, das ist, vielleicht lacht er ja gegen Ende des Spiels mal. Aber bevor wir jetzt zur Story und dem Rest kommen, wollte ich einfach nochmal sagen, es ist zwar ein Klischee, ne, dieses Klischee der Arche oder dieser abgeschotteten Welt, wo die Leute, die da wohnen, schon längst nicht mehr wissen, was genau vorher war, wo sie sozusagen das vorher nicht mehr kennen, weil es Generationen her ist. Das mag ich ja. Das ist eine super Sprungschanze für coole Science Fiction. Du kannst da sehr viel machen durch Environmental Storytelling, du kannst da wunderbare Charaktere etablieren, eine neue Gesellschaftsordnung zeigen. Die Silo-Trilogie, sowohl Romane als auch die dazugehörige Netflix-Serie kann ich da beispielsweise nur empfehlen. Absolut fantastisch. Mhm. Ich mag das sehr gern. Aber das muss man natürlich auch umsetzen irgendwie. Und aus der Ferne wirkt jetzt Harold Halibut nicht gerade wie so eine extrem durchdachte Hard-Sci-Fi-Erzählung, sondern eher wie so eine Art klamaukige Augsburger Puppenkiste.
Also es hat schon ein bisschen mehr Gewicht als das, und ich muss auch sagen, das ist eine große Stärke von dem Spiel, wenn man sich mal in den Umgebungen, die ja auch nicht nur als wortwörtlich handwerklich schön gemacht sind, sondern auch in die einige Ideen geflossen sind, umsieht. Da sieht man nämlich genau das, was ich auch so faszinierend an diesem Sci-Fi-Thema der Eiche finde, und zwar dieses, dass man irgendwie noch was weiß von Traditionen der Erde, von vielleicht auch, weiß ich nicht, Architekturgeschichte, Kunstgeschmack oder so, und dann aber, weil man ja auf einem völlig anderen anderen Planeten lebt, in einer völlig neuen Welt, eigene Ideen damit reinbringt und dadurch so Dinge entstehen, die uns Menschen jetzt im Jahr 2024 vertraut erscheinen, aber die alle nochmal so einen kleinen Twist bekommen, so einen liebenswerten. Also ein Beispiel, die Laternen in diesem Spiel an vielen öffentlichen Orten tragen so kleine Hütchen. Und das ist zum Beispiel, das ist so ein Detail, das würdest du in unseren Straßen nicht finden, aber man kann sich's vorstellen, die haben da relativ schnell so die Grenzen ihrer eigenen Stadt unter Wasser erreicht und denken sich, okay, wie können wir denn das, was wir haben, so ein bisschen liebenswerter machen, so ein bisschen lebenswerter auch, dann setzen wir unsere Laternen einfach ein Hütchen auf. Oder auch so, ich möchte es fast sagen, rudimentäre Traditionen oder Sportarten vielleicht sogar aus der Zeit der Erde. Es gibt zum Beispiel einen Shop, den man besuchen kann in dem Spiel für Wintersport-Ausrüstung. Und das ist natürlich Quatsch. Also es gibt keinen Grund, dort einkaufen zu gehen, weil es in dieser Welt weder Schnee noch Möglichkeiten für Wintersport gibt. Aber du kannst dann hingehen, du kannst Skierprobe fahren. Das ist dann so ganz liebenswert. Also damit passiert eine ganze Menge. Und das ist dann auch so ein Spiel, habe ich gemerkt, wo man auch wirklich belohnt wird, wenn man sich vor diesen Dioramen, man guckt von der Seite, wie bei so einem Adventure in die Welt hinein, wenn man sich das einfach so ein bisschen anguckt. Also die Umgebung, da floss ganz viel Energie und Zeit rein und das lohnt sich auch, das mal ein bisschen genauer anzugucken.
Ja, die Technik und den Grafikstil müssen wir eh verhandeln des Spiels. Das ist ja praktisch sehr, sehr, sehr viel handgemacht.
Ja, also offiziell heißt es ist alles, was man sehen kann, erstmal als Asset handgemacht. Das ist alles gebastelt oder mit Puppen oder mit Knete gemacht. Und dann hat man zum Beispiel bei Bewegungsanimationen die einzelnen Frames mit Stop-Motion abfotografiert und daraus dann aus diesen Sequenzen mit Hilfe von der Game Engine das Spiel gemacht. Das heißt, die Figuren bewegen sich schon flüssig, wären sie in einer Engine entstanden. Aber wenn man sich es dann anguckt, merkt man, die Sachen wirken halt und sehen auch wirklich handgemacht aus. Also das ist nicht nur ein Gag, sondern man kann halt sehen, das ist Knete, das ist Pappe, das ist Plastik. Das ist schon faszinierend.
Ja. Und sie haben auch diesen abgehackten Bewegungen.
Ganz leicht, aber ganz leicht Motion, nur. Ja.
Ist schon witzig, dass die Fotogrammetrie heißt die Technik, wo man eben durch ganz, ganz viele Fotos reale Dinge einscannen und ins Spiel bringen kann. Und ich bin auch überrascht, also ich habe das aus der Ferne immer bloß so, ne, wenn man sich so eine Steam-Seite anguckt mit den kleinen Screenshots, keinen davon groß geklickt und so. Und jetzt, als ich mir im Vorfeld der Aufnahme Spielszenen angeschaut habe, bin ich überrascht, wie gut das aussieht. Also es ist auch wirklich sowohl stilistisch, da hat man auch wirklich das Gefühl, da sind vielleicht auch ein paar Leute aus der Richtung Film unterwegs gewesen, so was die Kameraeinstellung angeht, als auch von der generellen technischen Qualität. Also das Zeug ist wirklich allesamt sehr hoch aufgelöst und scharf und detailreich. Das habe ich dem gar nicht zugetraut. Ich habe gedacht, das wirkt hemdsärmeliger.
Es gibt auch einen Knopf tatsächlich und da merkt man dann endgültig, was für ein Selbstbewusstsein das Team da hatte. Dieser Knopf ist nur dafür da auf dem Controller, um ranzuzoomen. Es passiert nichts anderes, außer man zoomt einfach nur in die Kulisse ran, kann auch dann währenddessen die Figur nicht bewegen und das zeigt ja auch nochmal, dass das Entwicklerteam sagt, so Leute, wir guckt euch alles bitte ganz genau an. Da floss scheiß viel Arbeit rein und wir sind selbstbewusst, das zu zeigen. Das fand ich schon toll.
Ja, und jetzt verstehe ich auch, warum manche User haben da so ein bisschen den Stirn gerunzelt, die es gekauft haben. Was, über 50 Gigabyte Download? Ist es Call of Duty? Aber bei dieser Asset-Qualität, weil es ja auch wirklich alles handgemacht ist und einfotografiert, da hast du eben keine sich wiederholenden Texturen und so weiter. Da kann ich schon verstehen, dass es relativ groß ist. Kannst du mir ein bisschen erzählen, auf welche Art und Weise man da unterwegs ist? Es ist ja kein Point-and-Click-Adventure. Ja.
Nee. Das ist ganz wichtig für die Leute da draußen. Also man kann das auch einfach lesen im Shop, das steht da schon überall. Aber wenn man drauf schaut, könnte man versucht sein zu glauben, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Nein, das ist im Grunde tatsächlich ein Walking-Simulator. Und das meine ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie abwerten, wie dieser Begriff hier ursprünglich mal gemeint war. Es ist ein Spiel, was wirklich seinen Schwerpunkt auf das Zuhören und Erzählen und Geschichten lauschen legt. Ganz wenig tatsächlich interaktive Elemente, die manchmal sich fast schon so wie Alibi-Aufgaben anfühlen, damit man halt mal ein paar Knöpfchen mehr drückt, aber im Grunde läuft man vor allem rum und hört Leuten zu und spricht mit ihnen und schaut sich dabei so ein bisschen die Umgebung an. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Es gibt kein Inventar, es gibt nicht die Möglichkeit, weiß ich nicht, Gegenstände zu kombinieren oder sowas. Nö, man läuft im Grunde von Storypunkt zu Storypunkt und spricht dann mit den Leuten, die da rumstehen.
Und wie ist die Gehgeschwindigkeit?
Ja, das ist also die erste halbe Stunde etwa, dachte ich, man kann nicht rennen. Und das hat mich dann schon etwas, also das hat schon so ein bisschen Geduld bei mir abbröckeln lassen, weil ich werde dann noch bei der Kritik noch ein bisschen mehr, glaube ich, drüber sprechen wollen. Man läuft wirklich sehr viel durch die Gegend und auch zu den oft dann immer gleichen Schauplätzen hin und her. Da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt alles laufe, also ich bin ja ein Freund von so entschleunigten Spielerfahrungen, aber das ist mir zu langsam. Und dann aber, wahrscheinlich hätte ich auch einfach mal in die Option gucken müssen, aber zufällig, als ich dann meine Stirn mal komplett auf diesem Xbox 360 Controller ablegte, den ich hier beim PC benutze, merkte ich auf der Taste, Moment, ich gucke sie mir an, X, der blaue Knopf. Naja, es sind so viele Controller hier in meinem Leben. Also, mit der blauen Taste X kann man rennen, auch um Gottes Willen, ohne Ausdauerbegrenzung. Ah. Man kann, Gott sei Dank, wirklich rennen. Das ist nicht so ein Sprint, oh Gott, die Welt geht unter, sondern es ist so ein gemütlicher Jog. Aber der reicht vollkommen, um diese Laufwege.
Das ist ja gut, so wie ich renne. Ja. Also maximal.
Habe ich noch nie gesehen.
So ungefähr ein gemütlicher Jog, ja. Nur, dass ich mir noch die Seite halte und so ein Fiepgeräusch mache.
Er macht das nicht. Er macht das nicht. Oh, hast du gerade beim Wort Jog schon Luft rausgelassen?
Ja, das war anstrengend. Allein der Gedanke.
Ja, das ist da.
Ach ja, ja, hier da las ich, dass das Pacing und die Spielgeschwindigkeit generell nicht so hoch sind.
Ja. Vielleicht können wir dann darüber jetzt mal sprechen. Also vielleicht erstmal, wie das Spiel grundsätzlich
noch ein bisschen.
Ja, also wie das Spiel grundsätzlich funktioniert, auch gerne so ein bisschen zusammen mit der Story. Also die Geschichte dreht sich darum, erstmal diesen Alltag in dieser Unterwasserstadt kennenzulernen. Die Unterwasserstadt ist gegliedert in verschiedene, wenn man so will, Bildschirme. Das Spiel spricht von so Hubs und Etagen, über die gelangt man durch so einen Abwasseraufzug. Das ist so eine ganz nette Idee, da stellt man sich in so eine Art Aufzug rein, dann wird da Wasser reingespült, weil man ist ja unter Wasser und schlüpft dann bei der Etage raus, wo man hin wollte, und so sind die ganzen Level gestaltet. Das sind dann so kleine Mini-Areale, die auch fest abgeschlossen sind, und dorthin in all diese Areale, es sind so 5, 6, 7, kommt man immer und immer wieder. Dort verändern sich natürlich die Dinge, die man sehen und entdecken kann, aber das sind erstmal so die Spielräume, denen man unterwegs ist, und in denen ist man viel unterwegs, weil das hängt mit der Rolle von Harold Halibut in dieser Gesellschaft zusammen. Er ist, wie gesagt, dieser Laborassistent, das heißt in der Hierarchie der Gesellschaft dort, also komplett weit unten, und seine Aufgabe ist es im Grunde immer, Botengänge zu erledigen. Es beginnt damit, dass die Professorin sagt, hier, alles klar, in unserem Labor ist so ein Wasserfilter kaputt oder verdreckt, reinige den nochmal. Dann rennt man runter in den Keller, drückt ein Knöpfchen, dann ist er wieder gereinigt. Dann geht man zu ihr hoch, erstattet Bericht, dann sagt sie, hier, na, vielen Dank, komm mal hier, geh als nächstes zu dem Pflanzenmann und riech dem Grüße aus und frage, wie weiter mit seiner Forschung ist. Dann läuft man dorthin, spricht mit ihm, und der Pflanzenmann sagt, hey, wenn du schon hier bist, ne, kannst du für mich auf den Marktplatz gehen und irgendwie für mich diesen und jenen Gegenstand abholen. Und so läuft man im Grunde von Botengang zu Botengang, und das ist die Art des Spiels, uns quasi von Storypunkt zu Storypunkt zu bringen, und all das ist im Grunde Kern-Gameplay. Also man läuft und läuft und läuft und spricht und spricht und spricht.
Naja, letztendlich sind alle Spiele irgendwo eine Fetch-Quest, ja. Ein Death Stranding hat exakt nichts anderes an Gameplay, ist aber trotzdem relativ spannend, natürlich auf eine völlig andere Art und Weise. Und die Spieleentwickler könnten hier in einer idealen Welt, wenn du mir das hier als Pitch verkaufst, ja auch während dieser Botengänge ja die Schraube anziehen, die Story etablieren, die auch immer interessanter und mit einem guten Pacing voranschreitet. Das ist eine gute Gelegenheit, die Spielwelt kennenzulernen für ein bisschen Environmental Storytelling. Aber ich höre mit, dass sie es einfach übertrieben haben.
Also was vor allem, glaube ich, so ein noch grundlegender Schritt gewesen wäre, das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten, und da kommen wir so ein bisschen zu meiner Hauptkritik an dem Spiel, wäre einfach den Protagonisten so ein bisschen anders zu charakterisieren, weil, ich habe das schon angedeutet, Harold ist von seinem Leben gelangweilt. Also der wirkt wirklich, als wäre er schwer depressiv, er saugt das Leben aus dieser Spielwelt heraus, und das ist natürlich, finde ich persönlich, ein schwieriger Backdrop, ein schwieriger Kontext, in dem man diese Spielwelt erlebt, weil man muss sich vorstellen, nochmal, das Spiel war ewig lang in Entwicklung. Ich als Domshot sitze jetzt davor und denke mir, mein Gott, ich bin so gespannt, ich freue mich richtig drauf, herauszufinden, wie ist es nun geworden. Wow, ich lerne eine Unterwassergesellschaft kennen, cool, die sind alle so ein bisschen flippig und manche auch so ein bisschen skurril und bizarr. Es macht Spaß, die kennenzulernen, aber all das mache ich eben in der Gestalt von Harold, der in jeder Szene so wirkt, als wollte er hier einfach unbedingt weg. Und das ist halt ein Problem, weil das ist so ein bisschen wie, wenn du einen freien Feiertag hast und den mit deinem Freund verbringen willst und der Freund hat aber einen beschissenen Tag. Und egal, was du ihm vorschlägst und machst, er wird immer sagen, ja, ist mir egal oder von mir aus, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Und das war der Effekt, der sich bei mir so ganz langsam einstellte, weil Harold echt so eine Figur ist, der hat im Grunde sein Leben aufgegeben. Der ist träge, desinteressiert, wird auch, und das ist mir in der zweiten Ebene aufgefallen, von allen scheiße behandelt. Das hilft nämlich auch nicht dem Spielgefühl. Hm. Jede Figur, mit der er spricht, die macht sich über ihn lustig. Ob in einem Nebensatz, dass sie so Dinge extra vereinfacht erklären, als wäre er doof. Oder dass sie ihn ganz offen beleidigen und sagen, hier, du hast dich hier nichts zu melden bei uns in der Gesellschaft. Mach mal hier fix, was ich dir auftrage. Oder einfach nur wegen der Tatsache, dass wir von allen herumgeschickt werden. Das sind alles so Beobachtungen, die ich gemacht habe, die mich dazu führten, dass ich eigentlich, ehrlich gesagt, keine Zeit mehr mit Harold Halibut verbringen wollte, also mit der Figur, weil er wirklich meine Begeisterung aus dieser Spielwelt herausgesaugt hat. Und das war das, was ich zu Beginn dieses Podcasts meinte. Ich kann mir vorstellen, dass das erst so richtig auffiel, als man dann schon in der Entwicklung drin war und merkte, hey, unser Charakter ist ein absoluter negativer Gegenpol zu all der Faszination, die wir eigentlich aufbauen wollen. Aber wenn wir das jetzt noch ändern wollen, müssen wir nicht nur das Character Design ändern, weil er sieht wirklich auch so aus, wie er als Gestalt ist. Wie gesagt, gelangweilter Bürokrat. Sondern wir müssen auch Geschichte umschreiben. Ich kann mir vorstellen, irgendwann war es zu spät. Und man hat versucht, damit mitzulaufen. Aber für mich war das leider eine super Fehlentscheidung, ihn so zu charakterisieren, wie er ist. Weil den Satz muss ich mir auch noch gönnen. Er hat halt auch keine Agenda. Also dieses, was du gemeint hast, in vielen Spielen läuft man rum und erledigt Aufgaben. Das sind dann aber auch gerne Spiele, die getragen werden von Figuren, die eine eigene Agenda haben. Die haben ein Ziel oder die hinterfragen zumindest, was passiert. Und Harold weidet sich quasi in dieser Bedeutungslosigkeit, die er selbst in dieser Gesellschaft erfährt, indem er einfach immer macht, was ihm aufgetragen wird. Und es gibt eine Szene, nach ungefähr so 2,5 Stunden Spielzeit hatte ich die, da hat er so einen Moment, wo ich kurz dachte, jetzt gibt's Selbstreflexion. Dann steht er da wieder, muss zum x-ten Mal einen Wasserfilter reinigen und dann fängt er ganz überraschend an, in so einer kleinen Musical-Nummer zu singen. Und er kann richtig gut singen. Er klingt wie so ein Opernsänger. Und in diesem Song, in dem kurzen Stück, geht es darum, dass er sein Schicksal beschreibt, erstmal als immer nur Botengänge, immer nur Leute für Dinge erledigen, immer nur von A nach B und B nach C rennen. Und dann fragt er sich selbst im Rahmen dieses Liedes, da muss es doch noch mehr geben im Leben. Und dann dachte ich mir, oh Gott, Gänsehaut, ich stehe auf, Applaus ist bereit, haben wir hier eine Charakterentwicklung? Stellt sie aber raus, nee, das Lied endet auf dieser Note, vielleicht ist das einfach das Leben. Und auf eine Weise ist das ja auch tragisch und komisch und schön, so eine Figur zu kennenzulernen, die sich völlig aufgegeben hat auf eine Weise. Aber in dem Spiel, ich muss sagen, es war leider eine Handbremse für mich.
Ja, eigentlich schreit ja so ein Szenario nach einem Charakter, der halt alles hinterfragt, ja, der so ein bisschen ein Rebell ist, der das System am Ende des Spiels oder der Geschichte dann auch irgendwie aus der Verankerung hebt und so eine Art Revoluzzerfigur ist. Und ich hatte auch den Eindruck, das geht bei Harold Halibut um irgend sowas. Zumindest als ich da mal ganz grob mit einem Auge über die Steampage geschaut hatte, bevor wir jetzt, also als ich es zuletzt mal im Hirn hatte, dass er halt so einer ist, der noch irgendwie eine Alternative sucht, oder ist das in der Realität alles gar nicht so ausgeprägt?
Also er wird, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil dann hat man ja wirklich keinen Grund mehr, das Spiel zu spielen, er wird so ein bisschen, ich sag mal, erstmal mitgeschleppt. Es passieren Dinge, es gibt so eine Art, ich sag mal, Rebellengruppe, so aufgeklärte Rebellengruppe, die versucht so ein bisschen den Stein des Anstoßes, wortwörtlich, diejenigen, die ihn gespielt haben, werden es verstehen, loszutreten, indem sie immer mal wieder so Nachrichten in dieser Spielwelt platzieren, die sowas sagen wie, hey, wacht mal auf, überlegt mal, was hier eigentlich gerade passiert. Vielleicht ist hier irgendwie was im Argen. Vielleicht die Regierung, die ihr habt, vielleicht hat die hier ein kleines Theaterstück am Laufen. Ne? So in die Richtung geht das und Harold checkt das erstmal gar nicht. Und er wird dann so ein bisschen mitgezogen und dann gerät er in so einen Strudel aus Selbsterkenntnis und ne, vielleicht kann man die Welt ja doch etwas anders gestalten. Aber diese Trägheit, die verliert er halt nie. Also er wirkt halt wirklich wie, weiß ich nicht, wie so ein Gegenstand, der versehentlich in den Wellen der Geschichte mitgetragen wird und der halt manchmal ganz schöne Lichtreflexionen abgibt und man sich denkt so, oh, schön, dass du da bist. Aber die meiste Zeit hat er mich leider gestört einfach. Also Harold, fand ich, ist keine gute Spielfigur.
Okay, okay.
Ja.
Wie ist es denn mit der Inszenierung, so was Musik und Sprache angeht? Das Spiel ist voll vertont, aber nur auf Englisch.
Ja, die Vollvertonung fand ich voll in Ordnung. Also es gab jetzt keine Figur, wo ich mich gefreut hätte, sie zu hören, im Sinne von, wow, das ist so toll, ich drehe durch. Aber vollkommen auf einem Niveau, wo ich sagen würde, es fällt nicht auf, dass da irgendwie Problemchen sein könnten. Ich habe das als völlig okay befunden. Der Soundtrack hingegen, der hat mir ausgesprochen gut gefallen. Der ist vor allem präsent im Hauptmenü und in ausgewählten Stellen des Spiels, wenn es mal dramatische Höhepunkte gibt. Den kann man sich stilistisch so ein bisschen vorstellen, wie, wer es noch kennt, BoJack Horseman. So ein bisschen so bizarro Gitarrenstücke mit so Synthesizer. Das sind so ganz interessante Musikstücke, die habe ich gerne gehört. Also das hat mir richtig gut gefallen. Das gehört auch so zu diesen Sachen des Spiels, wo ich mir gedacht habe, da freue ich mich, das zu hören. Das ist ein schöner Moment im Spiel, wenn mal wieder ein bisschen Musik kommt. Hm.
So wie du das alles beschreibst, habe ich das Gefühl, das Spiel ist eine relativ lineare Einbahnstraße.
Ja, komplett. Also wirklich, man wird immer ganz klar hin und her gesteckt, wohin geht's als nächstes. Auf dem Weg gibt's manchmal so, also ich will es ja fast so gar nicht nennen, aber optionale Aufgaben. Aber da sprechen wir von, okay, wir müssen ins Labor, wieder mal zur Professorin, irgendwas will sie von uns. Und auf dem Weg dorthin sehen wir an der Wand ein Graffiti plötzlich. Da hat jemand was hingeschmiert und wir müssen es wegputzen. Und das heißt, man drückt dann die A-Taste, dann holt Harold einen Schwamm raus und dann kann man mit dem Controller-Stick nach und nach die einzelnen Buchstaben wegwischen. Das ist technisch ganz cool, weil wenn Harold zu weit zum Beispiel rechts steht und links wischen muss, dann läuft er so nach und sieht so ein bisschen aus wie eine Figur im Puppentheater. Das sieht irgendwie ganz nett aus, so technisch gemacht. Aber als Aufgabe, das meinte ich, wirkt es so ein bisschen wie eine Alibi-Aufgabe, wo das Spiel halt weiß, ich bin ja eigentlich noch im Spiel, wir müssen auch mal ein bisschen Knöpfchen drücken und eben nicht nur diesen Gesprächen zuhören. Und das sind dann diese Aufgaben. Oder eine andere noch, um da noch ein Beispiel zu geben, auch recht früh im Spiel ist man in einer Fabrik und weil da ein Analyseapparat ausgefallen ist, muss man das manuell machen. Und das bedeutet, man geht zu einem Schalter A, muss dann beobachten, wie auf einem Fließband verschiedenfarbige Steine durch einen Scanner durchfahren. Und wenn ein roter Stein unterm Scanner ist, muss man Stopptaste drücken. Dann geht man zum Computer B und muss in so einem vereinfachten Interface erst auf ein Kommando der Chefin hin, die in dieser Fabrik arbeitet, den Stein zerschneiden. Das ist ein Knopfdruck. Und dann den Stein mit so einer Art, ja, besonderem Gel einsprühen. Das ist noch ein Knopfdruck. Und das muss man dreimal machen. Und das war das Spiel. Also die Spielsequenz. Und das ist halt, also,
das ist witzig. Ja, das sowas Feature-Creep ein Stück weit, ne? Das erklärt vielleicht auch, warum sie so lange gebraucht haben. Weil ich habe auch gesehen, dass es hier und da so lauter so Mini- oder Mikrospiele gibt, die sind, die kosten Arbeit und Mühe, die müssen alle entwickelt werden und hergestellt und inszeniert. Aber ich habe das Gefühl, da fehlte vielleicht der Game Designer, der irgendwie das große Ganze im Blick hat, das Pacing, das Spieltempo und den Spaß.
Hab mich halt auch gefragt, ob das jetzt der richtige Ort war, ein Spiel ins Spiel zu bringen. Also, weil das fühlte sich halt nie toll an. Und manchmal zerstört es sogar die Atmosphäre. Da spreche ich von einer Szene, wenn wir nochmal zum Thema Humor auch kommen, weil das Spiel will ja auch so ein bisschen tragikomischen Humor haben, immer mal wieder. Da gab es eine Szene, da sind wir wieder in dem Skiladen, habe ich schon beschrieben. Und da ging es dann darum, skurrilerweise mal Skia-Probe zu fahren. Das sieht in dem Spiel so aus. Man spricht mit so einem übereifrigen kleinen Verkäufer und der sagt so, ja, Herr Harrywood, stellen Sie sich doch mal auf die Skier da oben drauf. Und dann gibt es da so Skier, die sind quasi, ich sag mal, festgeklebt auf so einem Plastikschneehügel. Und dann soll man sich auf diese Skier stellen und quasi mal Probe fahren. Das ist, was inhaltlich passiert. So. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ein bisschen skurril und komisch, aber ich fand es jetzt noch nicht lustig. Dann geht Harold hoch auf diese Skier, die da festgeklebt sind, und geht in so eine ganz komische, seltsame Haltung, als wollte er Skifahren, und er sagt nichts und starrt einfach nur ins Leere, und der Verkäufer steht vor ihm und starrt auch einfach nur ins Leere und sagt nichts. Und da habe ich schallend gelacht und dann dachte ich mir, wow, das ist so ein gutes komödiantisches Timing, wie beide einfach nur da stehen und nichts sagen. Und dann, Sebastian, merkte ich, oi, diese Stille, die geht ganz schön lange. Und dann nahm ich den Controller wieder in die Hand und merkte, oh, das Spiel wollte, dass ich die Controller-Tasten bewege, damit Harold sich bewegt. Dann habe ich das gemacht, dann gab es eine Zwischensequenz, dann fällt Harold, ne, der fällt dann von den Skiern runter auf den Boden, auf seinen Po. Der Verkäufer lacht und sagt, ho, 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 Harold, ganz schön ungestickt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, zum einen wurde hier Spiel an eine Stelle gebracht, die völliger Quatsch ist. Und dann wurde der Humor, der eigentlich erst richtig lustig war, der war gar nicht als Humormoment gedacht, dieses bizarre, beide starren sich an, sondern da hat das Spiel auf mich gewartet, dass ich die Eingabe mache, um zum eigentlichen Gag zu kommen, nämlich Harold fällt auf den Po, und der eigentliche Gag aber, der war halt null lustig. Das war so Grundschulhumor. Und da saß ich davor und dachte mir, ach, irgendwie stimmt hier die Chemie nicht, mit dem dieses Spiel zusammengebaut wurde, was Humor angeht.
Wie ist denn das restliche Charakterensemble eigentlich? Ist da wenigstens ein bisschen Abwechslung? Sind da schillernde, vielleicht sogar gute Charaktere, die du lieb gewonnen hast? Oder hatte Harold auch hier allen Spaß rausgesaugt?
Leider sind es vor allem alles Arschlöcher, weil ich sagte schon, alle nutzen eine Gelegenheit, uns eins reinzudrücken. Alle machen sich lustig über ihn, nehmen ihn nicht ernst. Es gibt eine Szene, da kam ich, das war in dieser Industriehalle da mit diesen Steinen, die da durchlaufen müssen mit den verschiedenen Farben. Die Frau war echt erst sehr nett zu uns, freute sich, uns zu sehen, und dann erklärte sie uns diese Mechanik, und dann fing sie schon wieder an, uns so zu beleidigen und zu sagen so, also das ist nicht so schwer, das kriegst selbst du hin, und hier mach einfach mal, du verstehst eh nicht, was das alles bedeutet. Also die Stimmung schwank sofort um, es war so deutlich, ich hatte manchmal das Gefühl, ob der Autor oder die Autorin, weiß ich nicht, einfach so ein schlechtes Bild auf Menschen hat, dass das hier so durchscheint, weil es war so auffällig und augenscheinlich, wie sich alle über ihn lustig machen, und das hat mir viele der Charaktere eigentlich verdorben, weil alle einfach fies sind oder fast alle, und es gibt auch sonst, muss ich gestehen, jetzt keine Charaktere, die mir besonders positiv im Gedächtnis geblieben sind. Es gibt einen, also was toll ist, es ist ein sehr diverser Cast, du hast da alle möglichen Menschen, die du dir vorstellen könntest, in unterschiedlichsten Rollen. Das ist halt cool, es fühlt sich angenehm modern an, aber was die Figuren zu sagen haben, ich muss sagen, da blieb nichts hängen, leider. Also, nee.
Okay.
Das ist kein Spiel, das ich wegen des Writings am Ende gespielt habe, muss ich gestehen.
Wie lange hast du es denn gespielt?
Oh Gott, Sebastian. Ich finde, das Spiel ist zu lang. Das Spiel ist zu lang. Ich habe 11 Stunden gespielt. Das ist zu lang, finde ich. Also ich habe auch geguckt, damit liege ich so ein bisschen ganz leicht über dem Schnitt da draußen. So 9, 10 Stunden sind so, was viele eingeloggt haben. Aber ich finde es zu lang. Gerade auch, weil das Erlebnis so linear ist und so spielmechanisch einfach. Es war mir zu lang.
Ja, ist ein sowohl Pacing als auch insgesamt die Länge.
Ja, genau. Ja.
Ja, doof. Das ist wirklich, also ich habe den Eindruck, das scheint relativ, also das ist so ein bisschen als, na guck mal, da hat so ein kleines Team so lange dran gearbeitet, das ist eine schöne Story zu diesem Spiel, und es scheint auch wirklich technisch wirklich eine gewisse Leistung zu sein. Sowas sieht man nicht oft, ne? Das ist schon lobenswert, aber das Spiel dahinter scheint nicht so gelungen zu sein.
Also ich muss auch wirklich sagen, es ist ein richtig tolles Spiel, wofür ich es auch genossen habe, sich so ein bisschen, also diese Welt auf sich wirken zu lassen, weil die wirklich schön gemacht ist, so Umgebung, wie gesagt, wie das alles zusammenhängt, die kleinen Details in den Leveln, das ist alles ganz toll und liebevoll gemacht, und da war ich auch wirklich beeindruckt, aber sobald Harold da in diese Szene reintritt, ich konnte mit ihm als Figur einfach nichts anfangen, und wie gesagt, ich glaube, so wie ich es beschrieben und erklärt habe, wird es auch anderen so gehen, weil seine Eigenschaften, wie gesagt, so ein bisschen mich daran hindern, eine Faszination aufrechtzuerhalten für diese Welt. Und ach, es ist alles so hoffnungslos mit ihm. Auch alleine sein Bett, er schläft unter dem Labor der Professorin auf so einer Matratze da, und er zieht sie auch nicht aus zum Schlafen oder um. Das hat wahrscheinlich auch technische Gründe, aber verstärkt nochmal diesen Eindruck, wie er sich selbst aufgegeben hat. Der liegt einmal nur auf dieser Matratze, schläft ein bei eingeschaltetem Licht. Über seinem Bett hängen so Kinderzeichnungen, wie als, weiß ich nicht, wären das seine eigenen Zeichnungen, als er noch selbst ein Kind war oder so. Alles macht so den Eindruck von, ich will nicht, dass er mir den Tag versaut. Das ist so immer mein Gefühl gewesen, wenn ich mit ihm unterwegs war, was ich halt so schade finde, weil diese Welt, wie gesagt, durch die man sich bewegt, die ist wirklich charmant. Also die fand ich sehr schön gemacht.
Okay. Das klingt ja wirklich so, als hättest du dich letztendlich irgendwann darauf durchgequält. Du hast es gespielt, weil du spielen musstest, ne?
Ja, leider. Ich hätte es, glaube ich, nicht so. Also, wie gesagt, dieser Harold da, ich habe dann auch noch mal ein bisschen Hilfe suchend und nicht Hilfe, aber vielleicht noch mal um Reflexion bittend mich durch die Steam-Reviews gelesen und mal geguckt, ging es denn auch anderen so. Und da habe ich auch Leute gelesen, die loben das Spiel sehr für diese Langsamkeit und für diese Trägheit. Und da habe ich mir gedacht, ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, weil wenn man da Bock drauf hat, wirklich einfach nur auch viel Alltag auf dieser Station, vor allem zu Spielbeginn mitzubekommen, wie halt im Grunde nichts Nennenswertes passiert, gibt ja Momente im Leben, wo man sowas will, so eine völlige Entschleunigung. Das ist natürlich super geil. Und wie gesagt, es ist schön anzusehen, technisch total beeindruckend. Aber wenn man dann davor sitzt und denkt so, alles klar, ich erlebe jetzt ein kleines Abenteuer, mal gucken, was hier so passiert. Das war ein zu zäher Kaugummi für mich, muss ich sagen.
Ja, hast du die Leute beneidet, die ein negatives Steam Review abgegeben haben und gesagt haben, ich habe es nach einer Stunde aufgehört.
Nein, oh! Also um Gottes Willen.
Du Glückliche.
Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Man kann ja auch insgesamt noch sagen, vielleicht, wie das Spiel so Anklang findet da draußen. Also, es gibt, glaube ich, so diese Leute, die haben es sich direkt reinverliebt, die finden das total toll. Ich habe aber den Eindruck, es scheint jetzt nicht super einzuschlagen. Also, bei Steam aktuell steht es bei 283 Steam-Reviews, die sich bei sehr positiv einpendeln. Man kann jetzt so ein bisschen mit bekannten Formeln versuchen, hochzurechnen, wie viele Einkäufe das wohl waren. Das Spiel kostet 35 Euro. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so der große Erfolg war, den sich das Team da erhofft hat. Auch in der Presse, ich muss sagen, vor dem Release war das Echo noch höher als jetzt zum Release. In meinen Augen ging das ganz schön unter.
Naja, durch den Game Pass dürfte es immerhin viele Leute geben, die es zumindest mal anspielen.
Ja, stimmt, ja.
Und sonst so habe ich auch den Eindruck, dass Echo auf das Spiel ist so verhalten positiv.
Ja, ja. Ja, so kann man wahrscheinlich beschreiben.
Vielleicht reicht auch die Game Pass-Kohle, um irgendwie die Entwickler so ein bisschen. Aber Alter, ne, 14 Jahre ihrer Lebenszeit, die kriegen sie im Leben nicht bezahlt. Also das ist hoffentlich halt so ein Hobbyprojekt gewesen für die. Und die hatten ansonsten auch noch, nicht, dass sie jetzt nach 14 Jahren, ne, wo sie nur Hafer gegessen haben, ja, sich Vitamintabletten kaufen mussten, um kein Skorbut zu bekommen und auf die Videogame-Millionen gewartet haben. Das ist vielleicht nicht so. Nee, aber ich find's halt fast schon schade, dass wieder so ein bisschen mein Bauchgefühl bestätigt wurde. Dass es halt so ein bisschen schnarchig sein könnte. Aber immerhin haben sie ein Spiel rausgebracht und es hat immerhin internationale Beachtung gefunden. Und es ist auf jeden Fall eine Leistung, die in Sachen Inszenierung, das ist echt beachtenswert und schön und spannend. Und vielleicht ist es vielleicht auch ein Grund für die Leute, die ohnehin dieses Xbox-Abo beziehen, dass sie es vielleicht nochmal anschauen, einfach nur mal, ne, um ein bisschen Telemetrie, um ein bisschen eine Zahl nach oben zu treiben, ja, für die Entwickler, was die Microsoft Payouts angeht. Und vielleicht finden ja die ein oder anderen Freude dran an so einem Charakter, den du halt nicht ausstehen kannst.
Ich habe ja vorhin gesagt, zum Podcast waren sie nicht bereit. Ich konnte aber über E-Mail so ein kurzes Gespräch mit dem Art Director führen, also auch einem der Mitgründer des Studios. Und der hat dann schon angedeutet, als es so ein bisschen jetzt um die Zukunft ging, die haben halt jetzt, und das stimmt ja auch vollkommen, die haben jetzt ein Publikum. Das ist ja das erste jetzt wirkliche Spiel von denen überhaupt. Die haben jetzt ein Publikum, die haben jetzt quasi eine Harold Halibut Fan-Community. Das hat er erstmal so festgehalten. Und das heißt, wenn es in Zukunft weitergeht, können die darauf so ein bisschen aufbauen. Und sie haben vor allem jetzt auch die technische Pipeline, um Spiele dieser Art zu entwickeln. Also die haben Prozesse optimiert, die wissen, wie sie das machen müssen, um jetzt eben nicht nochmal 12 Jahre oder 14 Jahre an so einem Spiel zu arbeiten. Und ich denke und hoffe halt, dass das jetzt so das erste Kapitel einer Studiogeschichte ist, die vielleicht noch weitere und vielleicht auch in spielerischer Hinsicht interessantere Spiele noch rausbringen, die aber genauso cool aussehen wie Harold Halibut. Also das könnte jetzt der Auftakt sein zu einer wirklich tollen Geschichte. Hoffentlich, vielleicht.
Ja, ja. Ich meine, die ist halt die Frage, welche Techniken sie weiter nutzen, wenn sie wieder sowas Storylastiges, Kleinteiliges machen, dann sind sie seit 14 Jahren wieder fertig oder was und dann erinnert sich keiner mehr dran. Andererseits, wenn ich es mir gerade vorstelle, ne, so eine handgemachte Grafik für einen Shooter beispielsweise, ne?
Ja.
Also ballern in einer Welt, die halt so einen Detailgrad hat und so ein bisschen selbstgebastelt wirkt, das könnte reizvoll sein und so weiter und so fort. Vielleicht ist da das dann ihre Kernkompetenz. Coole Assets, mit Fotos ins Spiel zu bringen. Aber hey, ich habe keine Ahnung. Ich danke dir jedenfalls dafür, dass du dich für uns ins Schwert gestürzt hast und für deine Ausführungen.
Ja, also ein Dolch. Also Schwert ist zu hart, ein kleiner Dolch war es. Wie gesagt, ich muss auch nochmal betonen, für mich ist es auch persönlich dieser Harold, der ganz viel da für mich schwer zu genießen macht, weil er, wie gesagt, mich so runterzieht. Aber als Spaziergangsspiel auch für diese Umgebung, toll. Also wirklich toll. Ich habe es mir richtig gerne angeguckt.
Oh, Spaziergang, ja, das ist fast, das könnte man fast einen machen dazu.
Ja, klar. Also ich meine, das ist eine lebende Welt, die da simuliert wird. Da kann man das sich mal angucken und gucken, wie ist denn die Gesellschaft da drin so organisiert, weil Details gibt es da genug.
Schön. Naja. Dann danke für deine Erklärung.
Ja,
ich fühle mich jetzt gut informiert.
Schön, da freue ich mich. Ja, und alle anderen, die sagen, nein, ich fühle mich noch nicht ausreichend formuliert oder oh, ich möchte mich gerne austauschen, dann ab damit ins Forum von The Pod. Da könnt ihr mit mir und allen anderen drüber diskutieren, wie ihr nun Harold Halibut und seine Abenteuer so empfunden habt. Einstweilen, sage ich mal. Vielen Dank und bis dahin und wir hören uns. Tschüss.